Das Gehirn hat etwa 2% des Körpergewichts, aber es verspeist etwa 20% des Blutvolumens. Also das Gehirn ist sehr abhängig von einer guten Pumpfunktion des Herzens. Man weiß, dass wenn Sie einen Schlaganfall hatten, in dem Jahr drauf nicht nur ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Schlaganfall haben, sondern eben auch für einen Herzinfarkt. Die Alzheimer-Erkrankung könnte man ein bisschen salopp gesprochen als Vermüllungskrankheit des Gehirns mit Eiweiß, mit verklumpten und verklebten Eiweißstoffen bezeichnen. Und dieser Prozess wird durch ein krankes Herz via Entzündungsbotenstoffen, Immunbotenstoffen angeheizt.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Ich bin Ruth Ney, Medizinredakteurin der Herzstiftung, und heute möchte ich mit Ihnen einen Blick auf ein faszinierendes Duo werfen, nämlich Herz und Hirn. Die beiden Organe arbeiten eng zusammen, und wenn eines krank ist, dann kann das auch Folgen für das andere haben. Welche Erkrankungen hier eine besondere Rolle spielen und was wir selbst tun können, um beide fit zu halten, darüber spreche ich nun mit Professor Dr. Frank Erbgut. Er ist Neurologe und Präsident der Deutschen Hirnstiftung. Hallo, Professor Erbgut.
Ich grüße Sie, Frau Ney.
Professor Erbgut, unser Gehirn, das arbeitet ja wirklich mit allen Organen zusammen. Und trotzdem, die Herz-Hirn-Verbindung, der kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Warum ist das gerade für jeden von uns so entscheidend, dass diese beiden Organe gut zusammenarbeiten?
Ja, die Erkenntnis überhaupt, dass die Organe miteinander in Verbindung stehen, ist gar nicht so sehr alt. Das weiß man erst seit ein paar Jahren, und das trifft für alle Organe zu. Vorher hat man gedacht, jeder arbeitet vor sich hin, das Herz pumpt, das Gehirn denkt, der Darm verdaut und die Niere entgiftet. Und jetzt weiß man, dass die alle miteinander, untereinander in Verbindung stehen, aber vor allem eben mit dem Gehirn. Was ist besonders an dieser Herz-Hirn-Achse oder Hirn-Herz-Achse? Die Verbindung läuft auf verschiedensten Kanälen, und das ist ein besonderes Merkmal. Und zwar sind diese Kanäle sowohl mechanischer Art, also das Herz pumpt einfach, das Gehirn macht jetzt mechanisch eher nichts. Dann sind es aber Botenstoffe, die die beiden Organe untereinander austauschen und jeweils sich gegenseitig beeinflussen. Und dann sind es Nervenverbindungen. Also besonders Aufmerksamkeit erlangt der Vagusnerv, der ja vom Gehirn mit seinen Ausläufern direkt auch ans Herz geht. Und diese Verbindung ist sozusagen auf sehr verschiedenen Beinen aufgestellt, und deswegen ist sie besonders. Und vielleicht als Letztes, ich meine, beide Organe sind natürlich schon sehr wichtig. Ich meine, ohne Herz ist der ganze Organismus irgendwie, hat ein Problem, und ohne Hirn einschließlich Denken, Fühlen, ist der Mensch eigentlich in seiner ganzen Persönlichkeit auch betroffen. Insofern ist es, glaube ich, schon die wichtigste Achse.
Mhm. Können Sie vielleicht mal so ganz konkret ein Beispiel geben, wie wirkt sich denn ein gesundes Herz positiv aufs Gehirn aus, und wie versorgt umgekehrt das Gehirn unser Herz?
Also wenn Sie schauen, die Hauptaufgabe des Herzens ist, eine gute Pumpleistung zu vollbringen, also ausreichend Blut in alle Organe zu schaffen. Und Sie sehen allein daran, das Gehirn hat etwa 2% des Körpergewichts, aber es verspeist etwa 20% des Blutvolumens. Mhm. Also das Gehirn ist sehr abhängig von einer guten Pumpfunktion des Herzens. Also es ist schon mal die Hauptachse, und es soll auch gern rhythmisch schlagen. Das ist dem Gehirn sehr angenehm. Wenn es das nicht tut, dazu kommen wir vielleicht noch, da gibt es Probleme. Und umgekehrt, das Gehirn steuert doch sehr großem Umfang sowohl den Rhythmus des Herzens, also Schnelligkeit, aber auch vielleicht Unregelmäßigkeiten, Herzstolpern. Und es steuert auch die Schlagkraft des Herzens, also die Kraft, mit der das Herz, der Herzmuskel, sein Blut pumpen kann. Also beide sind schon sehr stark aufeinander angewiesen.
Mhm. Sie hatten es vorhin schon mal ganz kurz auch anklingen lassen, dass Kopf und Herz Sitz wichtiger Körperfunktionen sind. Das ist schon lange bekannt, seit der Antike. Nur dieses gemeinsame Zusammenspiel, das ist jetzt erst vor Gegenstand jüngerer Forschung geworden. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse der letzten Zeit, die in Ihren Augen besonders interessant sind und für Patienten dann auch wichtig?
Ja, man hat dieses Zusammenspiel vor ein paar Jahren entdeckt, und es vergeht kein Monat oder kein Jahr oder kein halbes Jahr, in dem die Forschung nicht neue Aspekte dieses Zusammenspiels offenlegt. So gibt's jetzt im letzten Jahr gab's eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass sich die Herzschlagkraft sehr klar auch in der Hirnstruktur, das kann man mit Kernspins messen, niedergeschlagen hat. Also im negativen Sinn, wenn das Herz schlecht schlägt, dann verliert tatsächlich auch das Gehirn an Strukturmerkmalen. Man weiß, andere Erkenntnisse, die relativ neu sind, dass wenn Sie einen Schlaganfall hatten, in dem Jahr drauf nicht nur ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Schlaganfall haben, sondern eben auch für einen Herzinfarkt oder eine Koronarproblematik. Und dann ist man jetzt drauf und dran zu finden, dass die Zellen, die in beiden Organen stecken, also die Myozyten, die Muskelzellen im Herzen und die Nervenzellen im Gehirn, erstaunlich viel gemeinsam haben in der Art, wie sie funktionieren und sich auch tatsächlich gegenseitig über Botenstoffe, über Entzündungsbotenstoffe beeinflussen.
Wirklich spannendes Areal. Merken wir denn als Menschen irgendwann, dass in dieser gemeinsamen Zusammenarbeit etwas nicht stimmt? Also nicht jeder bekommt ein MRT und wir hoffen auch, keiner hat einen Schlaganfall. Also merkt man auch vorher schon mal irgendwie, dass das Duo nicht mehr richtig zusammenarbeitet?
Ja, also eine eventuell schlechte Zusammenarbeit merkt man direkt nicht. Man merkt halt immer an dem einen Organ, was dann Probleme macht. Und wenn man dann weiter nachschaut, dann findet man, dass vielleicht das andere Organ mit dahinter steckt an dieser Schädigung oder dieser Auffälligkeit. Nehmen wir mal das Herz. Wenn man merkt, das ist wichtig, dass man zum Beispiel Herzstolpern hat oder einem auffällt beim Blutdruckmessen, dass es irgendwie ständig der Rhythmus nicht stabil ist, dann ist es schon ein Hinweis, dass man dem nachgehen muss und zum Beispiel klären muss, ob dieses sogenannte Vorhofflimmern dahinter steckt, weil das ist eine doch enorme Gefahr für das Gehirn, weil sich kleine Gerinnsel im Herz bilden und das Herz sie dann ausstößt. Umgekehrt, was merkt man, wenn das Gehirn nicht gut funktioniert? Ja, entweder über die Denkfähigkeit und Merkfähigkeit. Sie merken, dass sie irgendwie immer schlechter sich Dinge merken können, die leichter vergessen oder sich schlecht konzentrieren können. Oder natürlich auch, wenn sie Vorboten von einem Schlaganfall haben. Also dieses Vorhofflimmern können sie, wenn sie wollen, am Herzschlag entdecken. Sie können es aber auch quasi am Gehirn entdecken, wenn sie kleine, Gott sei Dank auch vorübergehende Schlaganfälle haben. Man nennt es TIA, transitorisch ischämische Attacke. Und wenn man sowas hat, was heißt es? Sie haben eine kurzfristige Gefühlsstörung an einer Körperhälfte. Sie haben eine kurzfristige Lähmung. Das ist vielleicht nach 60 Minuten wieder weg. Da denken Sie, aha, super, ist wieder weg. Das ist das Schlechte, wäre ein schlechtes Signal. Das Signal bedeutet eher, geh dem nach und guck, wo es herkommt. Und eine der Möglichkeiten, wo es herkommt, ist eben tatsächlich das Herz.
Ja, also Sie haben es ja schon erwähnt, Vorhofflimmern ist wirklich eine der markanten Herzerkrankungen, Rhythmusstörungen, wo man sagen kann, fast jeder fünfte Schlaganfall, der ist tatsächlich auf dieses Vorhofflimmern zurückzuführen. Also genau. Ganz wichtig, also, dass man das als Warnsignal beachtet und was unternimmt, damit das Gehirn auch geschützt wird und dann
durch so einen Thrombus. Das Beachten ist natürlich sinnvoll, aber es ist nur dann sinnvoll, wenn es eine Strategie gibt, dagegen zu arbeiten, und die gibt's im Fall des Vorhofflimmerns, weil das meistens der Einstieg in eine Blutverdünnung sein muss.
Und damit hat man dann auch das Gehirn geschützt.
Genau.
Ja, und Sie hatten es auch schon gesagt, Gedächtnisprobleme und Demenz, die werden zumindest teilweise ja auch mit Herzerkrankungen in Zusammenhang gebracht.
Ja.
Was ist denn da ganz konkret zu den Mechanismen bekannt?
Wie gehört das zusammen?
Ja, das ist ja
also es gibt
sehr
verschiedene
spannend.
Mechanismen. Also wenn Sie zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem gerade erwähnten Vorhofflimmern, da gibt's ja nicht nur die ganz großen Gerinnselembolien, die ein großes Gehirngefäß verschließen und dann einen eindeutigen Schlaganfall machen. Da entstehen aber auch sehr kleine Mini-Gerinnsel und die landen dann, wenn die im Gehirn landen, muss man gar nicht unbedingt was davon merken. Man nennt es dann vaskuläre Demenz, also kleine Mini-Schlaganfälle addieren sich dann doch zu einer Störung der Gehirnfunktion. Aber es gibt auch einen zweiten Mechanismus, das wäre ja so ein direkt mechanischer. Es kann dazu führen, dass Entzündungsstoffe aus einem, in Anführungszeichen, kranken Herz ausgeschüttet werden. Und diese Entzündungsstoffe spielen eine große Rolle. Die führen im Gehirn dazu, dass sich Eiweißstoffe fehlerhaft falten. Und das ist die klassische man nennt es Pathophysiologie, also der klassische Mechanismus, aus dem sich die Alzheimer-Erkrankung entwickelt. Die Alzheimer-Erkrankung könnte man ein bisschen salopp gesprochen als Vermüllungskrankheit des Gehirns mit Eiweiß, mit verklumpten und verklebten Eiweißstoffen bezeichnen. Und dieser Prozess wird durch ein krankes Herz via Entzündungsbotenstoffen, Immunbotenstoffen angeheizt.
Also wirklich ein Argument mehr, sein Herz auch wirklich gesund zu halten.
So ist es.
Wahrscheinlich in vielen Fällen ist der Ursprung dann sogar eher vom Herzen aus und das Gehirn ist dann das Nächste, was darunter leidet.
Also das Herz ist ein großer Player in dieser Pathologie. Selbst allerdings muss man sagen, auch mit dem gesunden Herz können Sie natürlich eine Demenz kriegen. Ja. Aber damit wäre schon mal ein wichtiger Faktor benannt und unter Umständen halt auch behandelt.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Was ganz spannend auch ist, es gibt ja ganz besondere Situationen, zum Beispiel bei einer Herzoperation. Und auch da kommt es 2 bis 3 Mal häufiger als bei anderen Angriffen nachher zu Verwirrtheitszuständen.
Genau.
Postoperatives Delir. Und das kann ganz schön gravierend sein. Was weiß man denn dazu?
Ja, Sie haben, Frau Neischer, den richtigen Ausdruck gewählt. Delir, der ist in Deutschland immer so ein bisschen belastet, weil er immer mit Alkoholentzug in Verbindung gebracht wurde. Aber Delir ist der international gebräuchliche Ausdruck für Verwirrtheitszustände und die postoperative Situation ist eine der häufigsten Ursachen dafür. Spannend ist, dass dieses Delir mit drei Gesichtern auftritt. Das eine ist das, was in Ihrer Frage steht, verwirrt, aktiv verwirrt. Das nennt man hyperaktives Delir. Die Betroffenen sind unruhig, zerren an ihren Schläuchen. Das fällt jedem auf in der Intensivstation, sehen irgendwelche Tiere, Schlangen, sonst was auf ihrem Bett. Es gibt aber auch das Hypoaktive. Das sind die Menschen, die also für die Pflegekräfte und die Ärzte erstmal komfortabel ruhig in ihrem Bett liegen und an die Decke starren. Wenn man die dann aber kontaktiert aktiv, dann merkt man, dass die auch in einer völlig anderen Welt leben. Und beides zusammen ist wahnsinnig wichtig, weil es verbunden ist mit einer deutlich schlechteren Prognose, was den Ausgang, zum Beispiel jetzt auch diese Herzoperation anlangt, also die Sterblichkeit ist erhöht. Auch ist es möglich, dass man, selbst wenn es wieder weg ist, hinterher eine kleine Gedächtnisdelle, also sogenannte kognitive Fähigkeiten, so ein bisschen verloren gegangen sind. Was vielleicht wichtig ist, die Idee der Medizin, lange diesem Delir, vor allem diesem Hyperaktiven, also wenn die Menschen sehr verwirrt sind und aktiv sind, mit Medikamenten zu begegnen, da kann man sagen, das ist eher enttäuschend. Aber sehr mutmachend ist die Erkenntnis, dass ganz vermeintlich einfache Dinge zur Reorientierung ganz wichtig sind. Das hat zu tun mit einer Uhr. Man setzt den Leuten eine Brille auf, dass sie überhaupt noch lesen. Weil alles, was Deprivation ist, ist der stärkste Anheizer von dem Delir. Auch Angehörigenkontakte, da muss man halt mal die Besuchszeiten knicken und die ausweiten. Witzig ist, ich will es nur beispielhaft sagen, es gab schon vor 40 Jahren dazu eine Studie, man hat postoperativ Menschen in ein Intensivzimmer gelegt ohne Fenster und die anderen in ein Zimmer mit Fenster. Und allein die Tatsache, dass die in einem Zimmer mit Fenster lagen, also sich einfach Außenwelteindrücke holen konnten, hat das Delir um 60% reduziert. Wow. Also es sind eigentlich einfache Maßnahmen, die fordern natürlich Personaleinsatz, was auch nicht so einfach ist im Krankenhaus im Moment. Aber man kann dagegen was tun, man muss es erkennen.
Genau, das Erkennen ist dann. Und dann einfach tatsächlich um die Patienten sich kümmern, dass sie wieder aktiv dann am Leben teilnehmen.
Genau, strukturierten Alltag. Ich meine, ich habe ja lange eine Intensivstation geleitet. Ich habe mich mal selber in so ein Bett gelegt. Also ich meine, es ist wirklich irre. Also das sieht man nur, man guckt in so eine Lampe über sich, die ja auch Tag und Nacht leuchtet. Also jeder Tag-Nacht-Rhythmus ist, geht da unter und sie tun sich extrem schwer, die Realität um sich herum strukturiert wahrzunehmen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie viel Uhr ist es überhaupt. Sie wissen gar nicht, welcher Tag ist. Also solche Sachen sind die zu anzugehen, ist super. Und es gibt tolle Studien, wo man inzwischen zum Beispiel mit Tablets, wo dann auch kleine Filmchen von den Angehörigen kommen, dass man die Menschen dort wieder in die Realität hineinkriegt.
Ganz wichtig, ja. Umgekehrt gibt es allerdings, wir sind jetzt immer die ganze Zeit vom Herzen ausgegangen, dass da irgendwas passiert, was dann das Gehirn, die Gehirnfunktion beeinträchtigt. Aber es gibt ja auch neurologische Prozesse, die wiederum umgekehrt das Herz in Mitleidenschaft ziehen können. Was ist denn dazu zu sagen oder was gibt es
ja, dafür bekannte Beispiele? Das Markanteste ist natürlich allein schon des Namens wegen, das sogenannte Broken Heart Syndrom. Mhm. Das Broken Heart Syndrom wird tatsächlich vom Gehirn aus gesteuert. Das gibt's in milder Form, da weist es darauf hin, dass zum Beispiel eine Depression auch dazu führen kann, dass die Herzfunktion leidet. Aber im drastischsten Fall ist es so, dass zum Beispiel bei akuten Gehirnerkrankungen, Blutungen oder anderen Formen des Schlaganfalls ein ziemlich massiver Impuls des sogenannten Sympathikus-Systems, das ist der eine Zügel dieses vegetativen Nervensystems, aufs Herz einwirkt. Und es sieht dann tatsächlich so aus wie ein Herzinfarkt. Mhm. Also man hat klinisch, man hat Schmerzen, im EKG sind massive Veränderungen. Und wenn man dann ein Bild von dem Herzen macht, dann sieht es aus wie so eine japanische Tintenfischfalle, die heißt Takotsubo. Und daher hat das Broken Heart Syndrome, wenn man so will, auch seinen medizinischen Namen. Mhm. Und es ist eine heftige Folge. Man hat auch mal in einer ganz interessanten Studie, ich meine, es ist ja oft so, die Menschen kippen um und sind tot, plötzlicher, oder heißt immer plötzlicher Herztod. Mhm. Und man hat mal in einer Schweizer Studie diese Fälle tatsächlich sehr konsequent dann auch noch nach dem Tod aufgeklärt. Und da ist rausgekommen, dass 20% dieser vermeintlichen plötzlichen Herztode eigentlich hirnvermittelte Ereignisse sind. Und warum hat man die
aber
Kategorie
auch gar nicht der klassische
Herztod?
Schlaganfall, sondern einfach, dass eine Gehirnfunktion das Herz nicht mehr angesteuert hat.
Genau, das Gehirn hat praktisch das Herz ausgeschaltet und der Notarzt macht mal ein EKG und sieht Veränderungen und sagt, okay, es ist prima das Herz. Aber bei dieser Studie hat man eben gefunden, ja, das Herz war schon wichtig, aber der Auslöser, der eigentliche, war das Gehirn.
Okay. Oh, 20% ist ja nicht gerade wenig.
Das ist eine gute Zahl, ne? Also nicht gut, aber...
Nee, aber es ist verdeutlicht, dass
das
Gehirn involviert ist. Wie sieht das zum Beispiel bei einer Epilepsie aus? Kann das Folgen fürs Herz haben?
Ja, das ist so. Es gibt auch bei der Epilepsie ein bisher nicht so ganz hundertprozentig verstandenes Phänomen. Das hat die Akronymkürzel SUDEP. Also Sudden Unexplained Death in Epilepsy, mit dem Adjektiv unexplained wird schon deutlich, dass man es so genau nicht weiß. Aber wahrscheinlich sind die Mechanismen tatsächlich ähnlich wie das gerade geschilderte, was bei Blutungen oder Schlaganfällen auftreten kann. Die Epilepsie scheint in irgendeiner Form dazu zu führen, dass Erregungsvorgänge durch diese Nervenverbindungen, vielleicht auch die Immunverbindungen, plötzlich beeinträchtigt werden und es dann zu einem Herzstillstand kommt.
Also dass tatsächlich über die Explosion dieser neurologischen im Gehirn bei einer Epilepsie dann auch die elektrischen Leitungen am Herzen,
die elektrischen Leitungen zum Hirn dann kommen. Fehlerhaft feuern abnormal feuern und dadurch das Herz zumindest rhythmisch in große Probleme gerät. Mhm.
Sie hatten jetzt gerade auch schon mal Depressionen erwähnt, als Risikofaktor bekannt, sowohl für den Herzinfarkt als auch für den Schlaganfall. Und beide Ereignisse ihrerseits, die fördern ja auch wiederum das Entstehen einer Depression.
Ja, also
ist da ein Zusammenhang, den man inzwischen auch näher erklären kann?
Ja, also was Sie schildern, ist so ein klassisches Beispiel einer Interaktion, die man bidirektional nennt. Also beide Komponenten verstärken oder könnten im Idealfall natürlich auch vermindern, das jeweils andere. Also fangen wir mal bei, also die Frage immer Henne oder Ei oder Henne und Ei. In dem Fall sind es immer beide. Also nehmen wir mal eine Depression. Eine Depression kann ja auch eine primäre Erkrankung sein, aus dem Gehirn, aus der Psyche heraus. Und jetzt passiert natürlich eine Menge. Es passieren auch Botenstoffveränderungen im Gehirn, die sich dann übers Blut am Herzen bemerkbar machen und dort zu Veränderungen führen. Es gibt auch ganz banale Sachen. Menschen mit Depressionen haben einen veränderten Schlafrhythmus. Die ernähren sich nicht optimal. Dadurch gibt es allgemeine Auswirkungen auf die Gefäß- und die Herzgesundheit. Aber eben auch durch solche entzündungsgetriggerten Vorgänge, die bei der Depression auftreten, wird das Herz in Mitleidenschaft gezogen. Und dann kommt es jetzt zu dieser Spirale. Wenn Sie dann einen Herzinfarkt haben, dann wird umgekehrt wieder aus diesem Herzinfarkt, werden auch wieder Botenstoffe ausgeschüttet und die landen dann im Gehirn und heizen die Depression weiter an. Mhm. Und man kann auch für den Herzinfarkt den Schlaganfall nehmen. Auch da ist es so. Und dann gibt es, wenn Sie so wollen, ein Dreieck. Also dann ist die Depression natürlich als Hirnerkrankung, die aber auch Schlaganfälle fördert. Die Schlaganfälle fördern wieder Herzinfarkte. Die Herzinfarkte fördern weiter Depression. Und dann schaukelt sich das oder kann sich das zumindest sehr drastisch aufschaukeln.
Gar nicht so einfach, diesen Kreislauf dann zu
durchbrechen. Also da kann man sagen, wenn man das Bild schon mal mit dem Dreieck aufgreift, da kann man sagen, die Intervention, also der Versuch, das wieder zu stoppen, diesen Teufelskreis, kann an jedem der drei Ecken passieren. Also gute antidepressive Behandlung, Schlafhygiene, Schlaganfallvermeidung, also entsprechende Risikofaktormanagement. Und das wirkt dann auch natürlich positiv aufs Herz.
Also wir haben schon auch einiges selbst in der Hand. Studien zeigen das ja zum Teil auch. Selbst bei genetischer Veranlagung. Wie groß ist denn dieser sogenannte Lifestyle-Anteil zu werten? Also was können wir selbst beeinflussen und was ist manchmal tatsächlich Schicksal?
Also ich bin mal ein bisschen salopp. Also die Menschen, Betroffenen, Patienten, Patientinnen, die ich gesehen habe, also je mehr Risikofaktoren, die von ihnen genannten, die man selber in der Hand hat, also Bewegung, Ernährung, also je schlechter die performt haben, umso eher waren sie der sicheren Meinung, dass es ihre Gene seien, die verantwortlich sind. Also die Wissenschaft kann das relativ klar sortieren. Man kann so über den Daumen sagen, ja, 30% sind genetisch vorbestimmt, aber 70% eben nicht. Und das heißt jetzt konkret, der einzelne Mensch, auch wenn er genetisch belastet ist, kann durch einen vernünftigen Lebensstil diese genetische Last positiv überwinden. Damit ist eigentlich klar gesagt, dass wir eine Menge in der Hand haben. Mhm. Natürlich gibt es auch die Menschen, die bei schlechter Lebensweise offensichtlich eine gute Genetik haben. Also jeder Raucher zitiert Helmut Schmidt und sagt, also bei dem hat es auch funktioniert. Also mit dem Churchill muss ich sagen, die Gehirnfunktion von Herrn Churchill war in der letzten Lebensphase nicht so ideal. Also der war nämlich tatsächlich auch ein bisschen dement. Also, aber wir wissen, über was wir reden, aber einen Anspruch auf dieses positive Schicksal hat man nicht. Es bleibt uns nichts, nicht erspart, uns bei uns selber so ein bisschen zu betätigen.
Sind da bestimmte Lebensstilmaßnahmen, wenn Sie vielleicht die drei wichtigsten nennen würden, die wir sofort angehen könnten, um Herz und Hirn gleichermaßen gut zu schützen?
Also Ernährung, glaube ich, findet dreimal am Tag statt. Also da kann man schon ganz gut eingreifen. Bewegung ist auch ein wichtiges Thema. Jetzt sage ich es mal so ein bisschen hochgeschraubt, Genussgifte. Also man kann vor allem am Rauchen, kann man natürlich auch was ändern. Jedenfalls ist es keine gute Strategie, das zu vernachlässigen und als vermeintlichen Ersatz dann Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Also das ist wissenschaftlich geklärt, das bringt nichts. Also man muss einräumen, dass das natürlich hehre Dinge sind und die weiß ja eigentlich jeder. Also ich meine, sowohl die Kardiologen als auch die Neurologen machen tolle Veranstaltungen, sagen, unsere beiden Organe sind gefährdet, weil da sind ja beide Organe Opfer der gleichen Risikofaktoren. Und dann weiß es eigentlich jeder. Die Frage ist, warum funktioniert es nicht? Mhm. Und das finde ich schon spannend, die Untersuchungsergebnisse, die eigentlich schon nachdenklich machen, sowohl bei den Lifestyle-Dingen als auch bei der Medikamenteneinnahmetreue sind nach einem Jahr, also bestenfalls 30-50% noch mit an Bord. Also das ist ja schon heftig. Also das ist eigentlich erschreckend und deswegen ist es, glaube ich, wichtig und da muss die Medizin sich vielleicht auch ein bisschen umstellen. Also nur das Predigen mit erhobenem Zeigefinger scheint ja nicht so unbedingt zu funktionieren. Also es würde ja schon bedeuten, dass wir halt auch vermitteln, wie man diesem... Also ich habe ja selber auch Erfahrungen, also mein Fitnessstudio-Besuch hat auch gelegentliche Krisen. Also zu vermitteln, dass es wenig Sinn macht, unrealistische Ziele zu formulieren. Man muss klein anfangen, in kleine Portionen. Man sollte seine Motivation irgendwie weiterführen, indem man das mit jemand gemeinsam macht, also sozial sich unterstützen lässt. Vielleicht auch sowas wie Selbstüberwachung mit einem Tagebuch oder gibt ja Apps jeder Menge, und vielleicht sich auch ein Belohnungssystem schaffen, wo man sagt, ey, wenn ich das die Woche geschafft habe, dann gönne ich mir mal dies und das.
Nicht immer wieder versuchen, wo man merkt, es bringt ja doch nichts. Wir kommen mit 30% nicht hinaus, man dann einfach ganz neue Ansätze probieren muss, um tatsächlich an diesen Lebensstilfaktoren und Risiken zu arbeiten. Weil sie sind nun mal extrem wichtig.
So ist es. Schlaf ist übrigens, hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, Schlaf ist auch ein entscheidender Parameter für beide Organe. Und 7 bis 8 Stunden ist ein gutes Maß. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es schon wichtig und gut, sich da notfalls auch mal, inzwischen gibt es ja sehr viele Tracking-Apps, wo man selber mal gucken kann. Aber so ein Schlaflabor ist schon auch wichtig, weil zum Beispiel das sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, also Schnarcher sind schon gefährdet, führen halt zu...
Leichter mal diese Atemaussetzer bekommen.
Genau.
Immer ganz kurz dann, mal aufhören.
Also wenn Sie das im Schlaflabor sehen als Auswärter, das ist schon heftig. Also sie fiebern quasi mit bei dem Film und denken jetzt, Junge, jetzt tu doch nochmal schnarchen. Ich sage Junge, deswegen, weil es meistens Männer sind. Aber und da kann man was dagegen tun mit so einem Atemhilfsgerät. Das ist jetzt manchmal am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es ist erwiesen, dass das auch eben Herzinfarkte und Schlaganfälle vermindert. Mhm. Also Schlaf auch ein wichtiger Faktor.
Genau, und dann haben wir noch natürlich die anderen klassischen Risikofaktoren, zu hohe Cholesterinwerte.
Genau, und die sind natürlich, da kann man sagen, es gibt schon welche, die sie mit Lifestyle nicht wirklich gut behandeln können. Klar ist es vernünftig, beim hohen Cholesterin das mit Ernährung zu versuchen, aber nicht frustrieren lassen, wenn das nicht klappt.
Nee, das ist recht schwer, beim Cholesterin mit schwer. Ernährung. Was
genau,
zu
klappt kaum. Also ich habe eine spindeldürre Mutter, die jetzt 96 ist, die isst immer Spinat und Gemüse und hat einen schrecklich hohen Cholesterinwert. Mein Vater, der bereits verstorben ist, der ist so vom Aspekt her, würde man sagen, ein hoher Cholesterinträger. Aber der hatte immer ein niedriges. Also wenn man Probleme mit zu hohem Cholesterin hat, dann wird man an Medikamenten nicht vorbeikommen. Es gilt letztlich auch für den Blutdruck. Bei dem kann man mit Lifestyle was machen, aber wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt die Medikamente auch konsequent einnehmen. Und da bin ich schon, ich bin schon erstaunt, wie oft es passiert, dass Menschen das motiviert anfangen, die nehmen ihre Blutdruckmedikamente und dann kommt irgendwie so ein merkwürdiger Irrtum, jetzt passt plötzlich der Blutdruck und da wird dann plötzlich aufgehört. Mhm. Also ich glaube, das liegt auch an uns Ärztinnen und Ärzten, den Menschen zu verbinden, liebe Leute, das ist ein langfristiges Projekt.
Mhm. Weil das Problem bleibt vorhanden.
Das Problem bleibt.
Wenn man die Medikamente im Blutdruck im Griff hat, ist ja toll. Das ist, genau. So soll es ja sein. Aber wenn man die Medikamente weglässt, dann geht es gerade wieder von vorne los.
Wenn man den Deckel vom Kastenteufel loslässt, springt er halt wieder raus. Ja.
Wie stark, wenn man sich jetzt so konsequent an diese Maßnahmen hält, kann man denn das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt reduzieren? Vielleicht ist das ja manchmal auch so. Es ist zwar so, vielleicht motiviert die ja auch.
Ja, aber es ist schon motivierend, weil eigentlich bei der Demenz kann man sagen, sind es allemal 40%. Mhm. Und um mal gleich das so zu sagen, es wird ja viel geschrieben momentan über ein neues Alzheimer-Medikament, was deswegen so interessant ist, weil es an der Ursache ansetzt. Aber der Effekt ist deutlich geringer als das, was man mit Lebensstil und eventuell Medikamenten selber an sich machen kann. Also 40% bei der Demenz sind vermeidbar, potenziell. Und Sie hatten es angesprochen, Schlaganfall und Herzinfarkt, da geht es auf um die 80%. Mhm. Und ich meine, das ist ja eine wirkliche Nummer. Also da geht es nicht um irgendwie mühsam statistisch zusammengebastelte 5%, sondern es geht um wirklich die dicken Brocken, die möglich sind.
Ja, das sollte dann vielleicht wirklich motivierend sein, bei der Stange zu bleiben. Vielleicht haben Sie noch mal so einen persönlichen Rat zum Abschluss. Wenn Sie unseren ZuhörerInnen nach diesem Podcastgespräch nur einen Satz mit auf den Weg geben dürften, welcher wäre das?
Also optimistisch sein. Humor ist übrigens ein guter Begleiter für alle diese Maßnahmen, sich sozial vernetzen. Einsamkeit ist übrigens auch ein ganz schlechter Risikofaktor. Und dann versuchen, gemeinsam loszulegen. Vielleicht, wenn sein Leben, wenn das Leben so ein bisschen mit Risikofaktoren behaftet ist, loszugehen und sich aufzumachen. Verbotskulturen halte ich immer für schwierig, weil sie einen immer so ein bisschen empfindet es dann eng. Also Herz- und Hirnprävention kann sehr viel Spaß machen.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. So sollte es auch sein. Ganz herzlichen Dank, Professor Erbgut.
Bitte schön, Frau Ney.
Wirklich spannende Einblicke in die Herz-Hirn-Verbindung und ja auch die Arbeitsteilung der beiden Organe. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie nehmen hoffentlich wirklich ein paar Anregungen mit, wie Sie das Duo fit halten. Und weiterführende Informationen zu kardiovaskulären Erkrankungen und Präventionsmöglichkeiten, die finden Sie auch auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Wer wiederum mehr zu neurologischen Erkrankungen erfahren möchte, dem empfehle ich die Website der Deutschen Hirnstiftung. Den Link dazu, den gibt's wie immer unten in den Shownotes. Ich sage jetzt Tschüss für heute. Wahren Sie einen kühlen Kopf und ein ruhiges Herz und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.